Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wir sind ja beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, haben gestern Abend gesprochen über das Geheimnis des richtigen Hörens und Sehens, heute Morgen über den Sämann. Und es soll jetzt weitergehen in Lukas Kapitel 8. Und es geht heute Abend nur um den Vers 5 und dann in dem Zusammenhang von der Auslegung um den Vers 12, Lukas 8, Vers 5 und 12. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und dann Vers 12 dazu, die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden. Aufnahme bitte einschalten. Vor 10, 15 Jahren, als die Bundesregierung noch in Bonn war, da wurde ein neues Bauwerk erstellt. Der sogenannte Schürmannbau. Ich weiß nicht genau, für was er gedacht war, aber es war ein recht großes Gebäude. Und dann gab es Hochwasser am Rhein, das Grundwasser stieg an. Und dann hat man versäumt, diesen Rohbau zu fluten. Ich bin nun absolut kein Baufachmann, aber ich habe das damals auch in der Presse verfolgt. Es ging scheint darum, dass der Wasserdruck von innen gleich groß sein muss wie der Druck von außen, damit das Bauwerk nicht beschädigt wird. Und man hat vergessen, diesen Bau zu fluten. Und danach war die Frage, ob das ganze Gebäude unbrauchbar geworden ist und ob der noch im Bau befindliche Bau noch einmal abgerissen werden musste. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber es war sehr eindrücklich, ein großes Gebäude im Rohbau, scheinbar unbeschädigt, und dann durch diesen Wasserdruckschaden die Frage, ob dieser Bau abgerissen werden muss, bevor er erst richtig fertig gebaut wurde und dann auch in Benutzung genommen werden konnte. Wir haben etwas ganz Ähnliches, wenn auch auf einer anderen Ebene, hier in unseren beiden Versen vom vierfachen Ackerfeld. Heute Morgen haben wir gesehen, wie der Sämann die ganze Ackerfläche, die ihm gehört hat, gründlich mit Samen abgedeckt hat, wie er nicht selbst ausgesucht hat, was wohl fruchtbar ist oder nicht fruchtbar, sondern überall seinen Samen ausgestreut hat. Und nun lesen wir in Vers 5, dass einiges von dem Saatgut, von dem Wort Gottes, das er ausgestreut hat, auf den Weg fiel. Ich habe heute Morgen schon gesagt, es waren so Trampelpfade, die man damals in Israel über die Felder sich die Leute gemacht haben, so festgetretene Pfade gewesen, dieser Weg. Und nun passiert mit diesem Saatgut in Vers 5 etwas Einmaliges, was bei den anderen dreimal nicht passiert. Es ist hier etwas Einmaliges, auch wenn nur das vierte am Ende Frucht bringt, und trotzdem passiert etwas Einmaliges. Nicht nur, dass keine Frucht aus dem, was ausgestreut wurde, entstand. Es ist dann auch später beim felsigen, morgen früh und morgen Abend, bei dem unter die Dornen gesäten, der Fall gewesen. Sondern hier bei dem auf dem Weg gestreuten, da wurde der gute Samen weggenommen, bevor er zu keimen beginnen konnte. Also er konnte erst gar nicht keimen, gar nichts von seiner Wirkung entfalten, und er wurde sofort von den Vögeln weggepickt. Auch das auf den Felsen und unter die Dornen gestreute bringt kein Frucht, aber es bewirkt zunächst trotzdem etwas. Aber beim Weg ist keine Wirkung des Samens möglich. Es wird dagegen zertreten und weggenommen. Und mir ist heute zum ersten Mal etwas aufgefallen, obwohl ich schon oft über dieses Gleichnis gepredigt habe. Das ist es, dass Gottes Wort unerschöpflich ist. Wir haben das auch in Matthäus 13 und in Lukas 4. Aber nur in Lukas 8, Vers 5 lesen wir, dass der Samen zertreten wurde und dass ihn dann die Vögel wegnahmen. Sonst heißt es immer nur, die Vögel haben weggenommen. Aber hier steht, dass er zertreten wurde, bevor ihn die Vögel wegnahmen. Wir kommen nachher noch darauf zurück. Also das Wort Gottes wurde weggenommen, bevor es irgendeine Reaktion hervorrufen konnte. Genauso wie dieses Bauwerk, das eigentlich zu einer Ruine wurde, bevor es fertiggestellt war oder in Gebrauch genommen werden konnte. Das Gleichnis macht damit noch einmal ganz deutlich, was ich schon gestern Abend gesagt habe, dass kein Mensch Gottes Wort gegenüber neutral bleiben kann. Jeder, der mit Gottes Wort in Berührung kommt, er erlebt eine Veränderung, für die er Verantwortung trägt. Entweder eine Veränderung zum Guten oder jetzt hier eine Veränderung zum Schlechten, dass das Wort gar nicht erst Frucht bringen konnte. Und es gilt auch jedes Mal, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, ob das in der persönlichen Stille ist, ob das ist, wenn wir unter Gottes Wort und um Gottes Wort uns versammeln, jedes Mal gleichen wir einer von dieser vier Ackerflächen. Vielleicht dem festgetretenen Weg, der sich für Gottes Wort interessiert, aber innerlich nicht öffnet. Vielleicht dem felsigen Boden, der hell begeistert nach Hause geht, aber alles doch nur an der Oberfläche bleibt. Oder dem unter die Dornen gesäten, bei dem Gottes Wort zwar eine oberflächliche Veränderung bewirkt, aber dann doch erstickt wird von anderen Einflüssen. Oder, und das ist mein Wunsch, dass wir immer wieder neu dem guten Land gleichen. Dort kann Gottes Wort ungehindert wirken und echte und bleibende Veränderung deutlich geben. Und noch etwas wird jetzt deutlich bei dem auf dem Weg gesehen. Wo Menschen mit der Botschaft in der Bibel in Berührung kommen, da entsteht ein Kampf. Ich habe gestern Abend davon gesprochen, dass Gottes Wort Kraft und Leben in sich selber hat. Und dass deshalb Gottes Wort genügt, um einen Menschen von Grund auf zu verändern. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Sondern wir sehen hier in Vers 5 und dann in Vers 12, in dem es der Herr Jesus erklärt, dass der Gegenspieler Gottes, der Teufel, alles daran setzt, um den Samen von Gottes Wort zu entreißen, bevor dieses Wort seine Wirkung entfalten kann. Das ist hier das Interessante. Und das ist jetzt ein Grund, warum der Kampf um unsere persönliche Stille bleibt, solange wir auf dieser Erde sind. Es ist gut, wenn wir in der Stille eine feste Gewohnheit haben, wie es von unserem Herrn Jesus heißt. Er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Das wird uns selber auch in schweren Stunden helfen. Eine gute geistliche Gewohnheit. Aber selber, wenn diese Gewohnheit da ist und wir uns die Zeit zur Stille regelmäßig nehmen, dann bleibt trotzdem der Kampf. Dass man beim Bibellesen nicht einfach das runterliest, dass es gelesen ist, oder dass man nicht mit den Gedanken ständig abschweift und bei anderen Dingen ist. Und das hängt damit zusammen, wir sehen hier, wo es um Gottes Wort geht, das Kraft und Leben in sich selber hat, da kommt auf der anderen Seite der Widersacher Gottes, der alles versuchen möchte, dass das Wort Gottes weggenommen wird, bevor es seine Wirkung entfaltet. Er möchte von vornherein ablenken, dass die Menschen nur nicht die Kraft des göttlichen Wortes erfahren. Und er versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass Gottes Wort seine Kraft entfalten kann in einem Leben. Es ist für den Widersacher Gottes unerträglich, wenn Gottes Wort in einzelnen Herzen wirkt. Denken Sie noch einmal an den Schürmannbau, den ich genannt habe. Der Teufel verfügt noch über viel raffiniertere Methoden, um Menschen den Samen von Gottes Wort zu entreißen. Eine dieser Methoden ist die Ablenkung. Dass Menschen von nebensächlichen Dingen geblendet werden und deshalb gar nicht an die wichtigste Frage denken, die Frage nach dem ewigen Leben, die Frage nach der ewigen Errettung. Und da kommt vielleicht jemand mit Gottes Wort in Berührung, der nicht ablehnend war, aber er wird von anderen Dingen so in Beschlag genommen, vielleicht von seinem Beruf, von seinem Hobby, von etwas anderem, dass keine Zeit bleibt, um über Gottes Wort nachzudenken und er einfach das gehörte Wort wieder vergisst. Und ohne dass er es merkt, hat ihm der Widersacher Gottes durch andere Dinge diesen Samen entrissen, bevor er Wirkung hervorrufen konnte in seinem Leben. Jetzt leben wir ja in einer Zeit der ständigen Reizüberflutung. Der heutige Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe. Wir waren vorletzte Woche in Zürich gewesen, in verschiedenen Kaufhäusern. Ich habe dort etwas gesucht, was ich nicht gefunden habe. Wenn man in die Kaufhäuser reinkommt, da wurde man dermaßen von der Musik überflutet. Ich war dann immer froh, wenn wir draußen waren, im nächsten Kaufhaus ist dann weitergegangen. Ich habe dann gedacht, so die jungen Angestellten, die dort waren, in der Mediaabteilung tätig, sie sind den ganzen Tag, hören sie nur diese Musik. Und wenn sie dann ins Tiefgarage, ins Auto gehen, um nach Hause zu fahren, was machen sie? Als erstes wird wieder die Musik angemacht im Auto. Oder ich gehe auch als an die Luft, um den Körper auch das zu geben, was er nötig hat, wenn man immer viel sitzt und unterwegs ist. Und da begegnen mir dann oft auch andere Jogger. Und sie begegnen einem mit zwei Knöpfen im Ohr. Mit der Musik, wenn man dann grüßt, das nehmen sie gar nicht für wahr. Also eine ständige Reizüberflutung, der wir heute ausgesetzt sind. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann wird als erstes der Radio oder der Fernseher eingeschaltet oder dann setzt man sich noch vor den Computer und kann gar nicht mehr zur Stille kommen. Und abends liegt man dann ganz erschlagen im Bett. Und wenn wir dann noch gucken, was heute an Erholung geboten wird, in Anführungszeichen, die jungen Leute gehen dann noch in die Diskothek, da geht's genauso weiter, oder ins Kino, also eine ständige Reizüberflutung, mit der wir heute konfrontiert sind. Und der heutige Mensch ist überhaupt nicht mehr in der Lage, all das zu verarbeiten, dem wir ausgesetzt sind, an Lärm, an Information, die uns überschüttet. Und es ist interessant, ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen, dass Forscher der Meinung sind, dass das menschliche Gehirn sich dadurch zu verändern beginnt. Durch diese ganze Reizüberflutung. Und deshalb die nächste Generation anders reagieren wird und auch Dinge anders emotional erleben wird, wie das bisher der Fall war. Von der Bibel her können wir hinter dieser Reizüberflutung nur den Widersacher Gottes sehen, der diese Mittel ganz bewusst einsetzt, damit das gute Wort Gottes erst gar nicht seine Wirkung in einem Leben entfalten kann oder gleich wieder durch die Ablenkung entrissen wird. Wilhelm Busch hat in seinem Buch Jesus, unser Schicksal eine Predigt geschrieben oder es ist von ihm abgedruckt und da geht es um die Zeit, dass er sagt, dass er fest glaubt, dass der Teufel dahinter steckt und damals gab es ja noch die ganze moderne Elektronik nicht, aber er bringt dieses Beispiel. Früher brauchte ein Kaufmann, wenn er von Stuttgart nach Essen wollte, 3 bis 4 Tage, um ein Geschäft zu tätigen, bis er mit der Kutsche dort war, das Geschäft getätigt hat und wieder zurück ist. Dann sagt Wilhelm Busch, heute geht es in einer halben Stunde am Telefon. Inzwischen ist das Telefon auch schon veraltet von der Geschwindigkeit her, wenn man an die Mails denkt und die SMS, was es alles gibt. Aber er stellt dann die Frage, haben wir heute mehr Zeit wie früher? Und er kommt genau zur gegenteiligen Antwort. Trotz dieser ganzen Dinge, die uns eigentlich Zeit einsparen, haben wir weniger Zeit wie je zuvor. Und er hat das damals schon in den 50er oder Anfang der 60er Jahre ganz klar als Werk des Widersacher Gottes gesehen, dass die Menschen gar nicht mehr ins Nachdenken kommen können über ihr Leben und über das Wort Gottes. Es kann auch sein, dass jemand in einer christlichen Veranstaltung war, bei einer Evangelisation oder in einer Bibelstunde oder woanders, und es hat ihn interessiert, aber er kommt abends nach Hause und sofort sind wieder so viele andere Dinge da, denen er sich aussetzt oder die ihn beschäftigen, dass Gottes Wort nicht seine Wirkung hervorrufen kann, dass es vergessen geht, verloren geht und vom Teufel an der Oberfläche hinweggeräumt wurde. Aber das betrifft auch uns, die wir in der Nachfolge Jesu stehen. Und achten wir einmal genau darauf, wie oft es dem Widersacher Gottes gelingt, auch uns das Wort Gottes an der Oberfläche wegzurauben, bevor es in unserem Leben fruchtbar werden kann. Sind wir nicht selbst oft von so vielen anderen Dingen überflutet und erfüllt, dass wir Gottes Wort zwar lesen oder hören, aber es so schnell wieder vergessen, dass es seine Wirkung in die Tiefe gar nicht entfalten kann. Es gibt auch hier eine fromme Reizüberflutung. Es gibt heute so viele Veranstaltungen, man kann von einer Veranstaltung zur anderen gehen, von einem Kongress zum anderen und hat gar keine Zeit mehr, um selbst über Gottes Wort nachzudenken. Das gibt's auch in anderer Richtung. Denken Sie an die viele Informationen, die wir heute haben im christlichen Raum. Und es ist gut, dass man manches weiß. Aber das ist die Gefahr, dass man sich nur noch mit Informationen beschäftigt von lauter neuen Entwicklungen, die da sind, oder lauter neuen Gefahren, die da sind. Und vor lauter Information, die man sammelt, persönlich gar nicht mehr dazu kommt, um über Gottes Wort still zu werden und Gottes Wort aufzunehmen und Gottes Wort an sich wirken zu lassen. Und Jim Elliot hat es einmal in sein Tagebuch geschrieben, dass jedes Buch, das uns wichtiger wie die Bibel wird, eine Gefahr ist. Wenn es auch ein christliches Buch ist. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, wir dürfen dankbar sein für alle gute christliche Literatur. Aber auch hier die Gefahr der Reizüberflutung. Heute gibt es so viele Themen und Bücher und Geschehen und Stellungnahmen. Und wir kommen gar nicht dazu, um uns mit dem Eigentlichen, mit Gottes Wort zu beschäftigen und Gottes Wort in uns und durch uns wirken zu lassen. Wir lesen es ja im Psalm 1 in Bezug auf das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens. Von dem Baum, der gepflanzt ist an Wasserbäumen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist Gottes Zeit, das ist nicht unsere Zeit, das ist seine Zeit, die der Herr setzt. Aber da heißt es vorher, der über seinem Gesetz sinnt Tag und Nacht. Das heißt, der das Wort Gottes nicht nur hört, sondern der wirklich auch über Gottes Wort nachdenkt und immer wieder neu Gottes Wort in sich bewegt. Und in diesem Zusammenhang lesen wir auch etwas ganz Interessantes am Anfang der Offenbarung. Das ist ja ein Buch, das uns immer besonders beschäftigt, vielleicht auch besonders Kopfzerbrechen macht, weil wir nicht alles verstehen. Aber da steht in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig, der liest und die hören die Worte der Verheißung. Und jetzt heißt es nicht, und der alles deuten kann oder der alles verstehen kann, sondern und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Eine Verheißung auf dem Bewahren von Gottes Wort, dem Aufnehmen, dem Bewahren, dass es in uns bleibt und dann dem betenden Nachdenken der inneren Beschäftigung mit Gottes Wort. Jetzt können wir sicher nicht aus unserer Zeit aussteigen, in der wir leben. Ich habe das gehört von einer christlichen Denomination. Dort haben die Mitglieder das versucht. Sie kamen aus einem anderen Land nach Deutschland Und dann sind sie nach Kanada weitergegangen, weil sie gedacht haben, in Deutschland, da kann man gar nicht mehr leben als Christ. Und jetzt erkennen sie in Kanada, dass die gleichen Probleme dort auch sind. Und wie soll es jetzt weitergehen? Wo geht man jetzt als nächstes hin? Also wir können aus unserer Zeit nicht aussteigen. Aber ich möchte Ihnen viel Mut machen, dass wir uns nicht vom Zeitgeist mit seiner ganzen Reiz- und Informationsflut mitreißen lassen. Und die Bibel, das Wort Gottes, wird ganz neu seine Kraft entfalten können, wenn wir ihm wieder viel mehr die Möglichkeit geben, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe in unserem Leben zu wirken. Dass wir andere Dinge lieber beiseite lassen, manche Dinge vielleicht nicht wissen, wenn sie uns auch so wichtig erscheinen, und wenn man sich selber für vieles interessiert, dann fällt es einem oft schwer. Aber dass wir uns ganz bewusst Freiräume schaffen zum betenden Nachdenken über Gottes Wort. Es gibt eine Sache, da können Sie das Geistliche und das Körperliche sehr gut miteinander verbinden, wenn Sie spazieren gehen. Das ist dann so ein Freiraum, den man haben kann, um dann selber über Gottes Wort nachzudenken, sich noch einmal mit dem beschäftigen, was einem in der Bibel wichtig geworden ist. Gut, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber dass wir uns wirklich Freiräume schaffen zum sinnenden, betenden Nachdenken über Gottes Wort. Zeiten am Tag, aber dann auch in unserem Tagesablauf. Und wenn wir Gottes Wort wieder mehr Raum zur Wirkung geben, dann werden sich auch manche geistlichen Fragen und Probleme von selber lösen. Nicht alle Probleme und Fragen werden sich dann von selber lösen, aber manche geistlichen Fragen werden sich dann von selber lösen. Ablenkung ist eine ganz häufige Methode des Widersacher Gottes. Ich habe einmal eine Person gekannt, die stand der Bibel nicht ablehnend gegenüber. Und sie war eigentlich interessiert an einer christlichen Veranstaltung, aber jedes Mal, wenn sie gehen wollte, passierte irgendetwas anderes. Dass plötzlich was gekommen ist, was wichtiger war, oder ein Besuch auftauchte oder sonst etwas. Und so kam sie erst gar nicht dazu, über Gottes Wort nachzudenken. Dann gibt es noch andere Methoden, mit denen der Teufel das Wort Gottes entreißt. Das können Vorurteile sein, mit denen er es an der Oberfläche wegnimmt. Und es ist oft erschütternd, wie viel über die Bibel geurteilt und gesprochen wird, ohne dass die Betreffenden sich jemals mit dem Inhalt der Bibel beschäftigt haben, geschweige denn ihn kennen. Und wir sind auch schon in manchen Gesprächen Bibelzitate in Anführungszeichen entgegengehalten wurden, die nirgends in der Bibel zu finden waren. Wo die Leute irgendwas gesagt haben, das und das steht in der Bibel, und es war an keiner Stelle in der Bibel zu finden. Und oft haben dann die Betreffenden ihr festes Urteil über die Bibel, ohne sich jemals der Wirkung von Gottes Wort ausgesetzt zu haben. Oder der Teufel raubt das Wort Gottes durch Zweifel. Vielleicht ist jemand wirklich angesprochen und innerlich berührt von Gottes Wort. Und dann kommt der Zweifel. Und gewisse Zweifel kennt wohl jedes Kind Gottes. Ich bin überzeugt, dass jeder Nachfolger schon einmal gedacht hat, wenn das alles doch nicht wahr ist, was ich glaube, wenn das alles doch nicht stimmen sollte. Es gibt so Zweifel, die uns anfechten. Aber dann gibt's auch Zweifel, dass wir uns erst gar nicht mit Gottes Wort beschäftigen. Und wenn wir Zweifel haben, dann ist es das Wichtigste, dass wir nicht beim Zweifeln stehen bleiben, auch in der Nachfolge. Dass wir Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, Mut machen, nicht beim Zweifel stehen zu bleiben, sondern mit ihrem Zweifel zum Herrn Jesus zu kommen. Und dass auch wir mit unseren Zweifeln ganz bewusst zu Christus kommen und ihn bitten, dass er uns durch sein Wort dann umso mehr stärken kann. genau an der Stelle, wo wir jetzt zweifeln. Wir lesen das ja von diesem Vater, der zum Herrn Jesus kam und dann der Herr Jesus zu ihm gesagt hat, dir geschehe nach deinem Glauben. Und er dann voll innerer Not gerufen hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Herr Jesus offenbarte sich ihm trotz seiner Zweifel. In einem schönen alten Liedvers heißt's, und fragst du, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist, dann bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. Und das ist auch der beste Schutz für unsere persönliche Zweifel. Wenn wir dann nur noch bei den Zweifeln stehen bleiben, kann es gefährlich werden. Aber wenn wir wirklich den Herrn Jesus bitten, dass er uns doch umso mehr befestigt und die Zweifel nehmen kann, dann wird er das auch tun, wenn es auch durch innere Kämpfe hindurchgeht. Das Interessante bei dem auf dem Wege Sede ist, dass es zertreten wird im Lukas-Evangelium, bevor es die Vögel weggepickt haben. Und zertreten, ich habe Ihnen gesagt, es waren die festgetretenen Wege. Das heißt, über diesen Teil der Aussaat liefen andere Menschen achtlos hinweg und haben die Saat zerstört. Und damit wird ganz deutlich, wie der Widersacher Gottes auch andere Menschen gebrauchen kann, um Gottes Wort zu zerstören, damit es nicht zum Wirken kommt in einem Leben. Da gibt es manche, die waren von Gottes Wort berührt. Dann waren da die Arbeitskollegen oder die Freunde gewesen oder die Verwandten gewesen. Und das Urteil dieser Menschen, die man lieb gehabt hatte oder mit denen man verbunden war, das war dann für einen wichtiger und ihre Anerkennung wie der lebendige Gott und sein Wort selbst. Und schon ist der gute Samen zertreten worden, bevor er eigentlich richtig zu wirken beginnen konnte. In der heutigen Zeit ist auch die Meinung der Mehrheit so wichtig. Das ist in unserer Gesellschaft so, das ist aber nicht nur in der Gesellschaft so, das ist auch in der Christenheit so, in der heutigen Zeit, dass die Meinung der Mehrheit so wichtig geworden ist. In der Gesellschaft heißt es dann, wer die Bibel ernst nimmt, das ist ein Fanatiker oder ein Fundamentalist. Und Pastor Reiser vom Weltkirchenrat, der Vorsitzende, hat es ja vor 2 Wochen gesagt, der christliche Fundamentalismus sei mindestens genauso schlimm und gefährlich wie der islamische Fundamentalismus. Also man gilt überzogen, wenn man die Bibel wörtlich nimmt. Das ist interessant, in unserer Zeit wird so viel von einer individuellen Lebensgestaltung gesprochen und trotzdem sind wir so abhängig von der Meinung der Masse und der Medien wie noch nie zuvor. Und für wie viele ist diese Meinung der Grund, dass sie es erst gar nicht wagen, sich mit der Botschaft der Bibel auseinanderzusetzen. Aber das gilt jetzt nicht nur für unsere Gesellschaft, jetzt kommen wir in den christlichen Bereich. Das ist auch inzwischen in der Christenheit so, selbst unter den Evangelikalen, dass die Meinung der Mehrheit das Wichtigste geworden ist. Und man sagt dann, man möchte nicht zu weit links sein, man möchte nicht zu weit rechts sein, sondern man möchte der gesunden Mitte angehören. Nun, die gesunde Mitte im geistlichen Sinn, das ist, wenn wir die Bibel ernst nehmen und ihr gehorchen. Aber die gesunde Mitte, das ist dann heute oft so ein bisschen abwägen, dass man das auch nicht zu wörtlich nimmt oder zu streng nimmt, was in der Bibel steht. Und wenn das viele so meinen, dann wird das schon richtig sein. Und da wird Gottes Wort in seiner Wirkung durch Relativierung erstickt in unserer heutigen Zeit, auch in der Gemeinde Jesu, dass es immer mehr heißt, ja, das hat beispielsweise der Paulus damals so geschrieben, was die Stellung der Frau in der Gemeinde betrifft. Aber ob das heute in unserer Gesellschaft noch so gelten kann, das ist eine ganz andere Frage. Und Gottes Wort wird zertreten, bevor es seine fruchtbringende Wirkung entfalten kann. Das geht auch bei anderen Fragen so. Ich habe im Sommer immer ein Jungenzeltlager und wir haben diesen Sommer bewusst 1. Mose 1 bis 12 durchgemacht. Die biblische Urgeschichte. Und es sind Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren, wo man denkt, die wissen noch gar nicht so viel. Und ich habe schon immer gewusst, dass die Evolution gelehrt wird, auch im Religionsunterricht, wo man dann sagt, Gott könnte ja die Evolution gebraucht haben. Aber ich war dermaßen erstaunt diesen Sommer, was da schon alles als Gegenargumente gekommen ist. Von 9- bis 14-Jährigen. Und wie das schon festgefahren war in ihrem Leben. Und mir ist damit deutlich geworden, es ist ja schön, dass sie es gesagt haben und dass man drüber sprechen konnte. Und viele waren offen und dankbar. Aber mir ist deutlich geworden, wie hier die Erde schon festgefahren wird, bildlich gesprochen, bevor Gottes Wort kommt, dass es seine Wirkung überhaupt nicht entfalten kann. Weil es schon von vornherein auf Ablehnung stoßt. Und jetzt vor einigen Wochen hat mir einer der Jungen geschrieben, er hat es jetzt im Religionsunterricht gemacht, wo der ganze Glaube an den biblischen Schöpfungsbericht kaputt gemacht wird. Und er wollte noch einmal genau wissen, was ich damals gesagt habe. Und da ist es mir so deutlich geworden, wie hier der Boden plattgewalzt wird in der heutigen Zeit, dass das Wort erst gar nicht reinfallen kann und Frucht bringen kann, dass es schon von vornherein abgelehnt wird. Das Wort hier wird zertreten, bevor es die Vögel redet. Ich möchte jetzt aber in diesem Zusammenhang noch auf eine zweite Bedeutung zurückkommen. Das Zertreten, ich habe es gerade gesagt, es kann durch Unglaube sein, der schon in die Herzen hineingegossen wird. Aber es sind ja Menschen, die das Wort zertreten. Und jetzt kommt das andere, dass wir das auch sehen. Das können auch wir als Nachfolger Jesu sein, die Gottes Wort zertreten, den guten Samen, bevor es in einem anderen Leben Frucht bringen kann. Wie können wir dieses Wort Gottes zertreten? Das kann durch unser Verhalten sein. Wir sind als Gläubige viel mehr bekannt, wie wir selbst oft meinen. Ich mache die Erfahrung auch. Ich weiß nicht, ob ich in guter oder schlechter Weise bekannt bin. Ich befürchte immer das andere. Aber wir wohnen in einem kleinen Ort. Wir gehören nicht so zu den Verwurzelten, die schon immer da waren, und zur Ortsgemeinschaft. Und da passiert's einem, dass einem Leute auf der Straße mit Namen grüßen und ich weiß überhaupt nicht, wer diese Leute sind. Mir ist es einmal passiert, dass ich eine völlig fremde Frau mit dem Auto mitgenommen habe zum Altersheim. Sie wollte in die Physiotherapie, die ist bei uns im Haus, und die hat zugehabt. Dann habe ich sie heimgefahren, weil sie nicht gut laufen konnte. Und als sie ausstieg, wollte sie wissen, wie ich heiße. Dann habe ich ihr meinen Namen gesagt. Und dann sagt sie zu mir, sind Sie Prediger? Ich habe diese Frau in meinem Leben noch nie gesehen gehabt und sie mich vorher auch nicht. Und da ist mir deutlich geworden, wie wir viel mehr bekannt sind und beobachtet werden, wie wir selber meinen. Und jetzt ist es ja unser Anliegen, dass wir den guten Samen von Gottes Wort ausstreuen. Davon haben wir heute Morgen gesprochen. Und wie leicht stehen wir in der Gefahr durch unser Verhalten, das nicht geistlich, das nicht christusgemäß ist, selbst diesen Samen wieder zu zertreten. Ich möchte es Ihnen an der Stelle sagen, dass wir uns auch nicht entmutigen lassen. Der Herr ist gnädig und er wirkt oft trotz unserer aller Fehler. Und das ist ja unsere große Hoffnung. Und da dürfen wir auch getrost sein, aber dass wir auch das andere ganz ernst nehmen. Ich möchte Ihnen einige Beispiele dazu nennen. William MacDonald schreibt in seinem Buch Der vergessene Befehl sei heilig von einem jungen Chinesen. Er hatte gehört, dass sein ehemaliger Lehrer, ein Missionar, zurück in die Stadt gekommen war. Und er hat diesen Missionar sehr geschätzt und verehrt. Und er ist in das Hotel gegangen oder in die Herberge, in der der Missionar gewohnt hat. Und andere Christen haben ihm den Zugang verweigert. Ob das der Missionar selber gewusst hat, weiß ich nicht einmal. Haben gesagt, es geht jetzt nicht, er wollte unbedingt zu diesem Missionar. Und schließlich haben sie ihn zum Hotel rausgejagt. Und dann hat dieser junge Mann im Weglaufen gemurmelt, so sind also die Christen. Jahrelang hatte ihn der Missionar unterrichtet, hat ihm das Wort Gottes lieb gemacht. Und im Weglaufen hat er dann gemurmelt, so sind also die Christen. Und wissen Sie, wer dieser junge Mann war? das war Mao Zedong gewesen. Jetzt ist er damit nicht entschuldigt. Er muss einmal selber vor Gott gerade stehen für sein gottloses Leben. Aber das andere, dass wir sehen, wie schnell durch falsches Verhalten dieser gute Samen von Gottes Wort zertreten werden kann, ohne dass er seine Wirkung hervorbringen kann. Ein anderes Beispiel, das ich gehört habe, das sich so zugetragen hat, von einem Mann, er war gläubig, in seiner Nachbarschaft hat jemand gebaut und als Bauherr, da werden ja vorher die Baupläne eingereicht, dass sie auch die Nachbarn sehen können. Und er hat dann an der Baustelle gemerkt, hat immer die Baustelle begutachtet von seinem neuen Nachbar, dass die Kellerdecke ein paar Zentimeter höher sein muss, wie das genehmigt war. Und er ist dann gekommen und hat sein Metermaß geholt und hat abgemessen. Und tatsächlich, es hat nicht gestimmt, waren es 5 Zentimeter höher oder waren es 10 Zentimeter höher. Und er hat prozessiert oder er hat Einspruch erhoben. Und das Ergebnis war, dass sein Nachbar noch einmal abreißen musste und neu bauen musste. Aber jetzt kommt das andere. Er brauchte sich keine Hoffnung mehr zu machen, diesem Nachbar einmal ein evangelistisches Büchlein weiterzugeben oder sonst etwas weiterzugeben. Wie schnell können wir durch unser Verhalten selbst den guten Samen von Gottes Wort zertreten, dass er keine Wirkung mehr hervorbringen kann? Nun gibt es natürlich auch Dinge, wo man manchmal hinstehen muss und sagen muss, bis hierher und nicht weiter. Das gibt's auch. Und trotzdem soll in erster Linie für uns immer gelten, wenn wir merken, es wird immer schwieriger. Warum lasst ihr euch nicht lieber selbst übervorteilen? Wie es der Apostel Paulus in 1. Korinther 6 gesagt hat, um des Zeugnisses willen. Unser Ethiklehrer, Pfarrer Heiko Grimmer, hat uns erzählt von einem jungen Mann, der nach Hause gefahren ist nach einer Jugendstunde. Abends spät, er ist an der Ampel gestanden in der Stadt. Und dann, er fuhr auf eine Ampel zu und er merkte, es reichte nicht mehr, um bei Grün durchzukommen, um bei Gelb durchzukommen. Und er hat dann gehalten. Und dann ist ihm ein Hintern draufgefahren. Und der Hintere war ganz klar schuld gewesen. Der hat gedacht, der Erste schlüpft noch durch, er kann auch noch hinten durch. Und dieser junge Mann ist ausgestiegen und es gab dann erst eine Diskussion. Und dann hat dieser junge Mann zu ihm gesagt, ich bin Christ, ich möchte keinen Streit, wie hoch schätzen Sie den Schaden an Ihrem Fahrzeug? Und der andere war ganz verdutzt gewesen. Er hat dann gesagt, wie das oft sein könnte. Er hat ihm einen Scheck geschrieben, hat ihm seine Adresse gegeben. Und ein paar Tage später hat das Telefon geklingelt. Und der Unfallverursacher war am Telefon und hat zu diesem jungen Mann gesagt, wenn das Christsein ist, dann möchte ich von Ihnen mehr über den Glauben hören. Es ist das eine Geschichte, die nicht in jedem Fall, ich habe es Ihnen schon gesagt, man muss auch manchmal hinstehen und sagen, bis hierher und nicht weiter oder konsequent sein. Aber dass wir nur sehen, wie schnell können wir durch falsches, unüberlegtes Verhalten an der einen oder anderen Stelle den guten Samen von Gottes Wort zertreten. Das ist unser Verhalten. Dann kann es auch unser Reden sein. Wir haben den guten Samen von Gottes Wort ausgestreut und reden dann vielleicht bitter andere Menschen gegenüber oder machen böse Bemerkungen über dritte Personen oder über anderes. Und wie schnell kann dieser gute Samen zertreten werden, dass dann die anderen sagen, ja, wenn das die Christen sind, dass sie dann hintenrum so reden oder dass sie sich so verhalten durch unser Reden, dass es seiner ganzen Wirkung entzogen wird. Ich sage noch einmal dazu, der Herr ist so gnädig, dass er trotz uns wirkt. Und das ist unsere ganze Hoffnung, dass er gnädig ist und dass sein Wort trotzdem die Kraft in sich selber hat. Aber schauen wir in unserem eigenen Leben darauf, dass dieser Samen nicht zertreten wird durch andere, dass ihn der Widersacher Gottes nicht wegnehmen kann an der Oberfläche, aber dass wir selbst auch nicht zu solchen werden, die diesen Samen im Leben anderer Menschen zertreten. Und da dürfen wir den Herrn immer wieder neu bitten, dass er uns die nötige Weisheit zum Reden und zum Verhalten schenkt. Wir lesen ja in Jakobus 1, wenn jemand Weisheit mangelt, der bittet Gott, der gerne gibt und niemand vorwirft. Und es ist unser Fehler, dass wir ihn viel zu oft gar nicht um Weisheit bitten, sondern wir handeln und reden einfach. Und danach sehen wir wieder, dass es doch nicht richtig war, dass wir ihm mehr geschadet wie geholfen haben. Aber vertrauen wir, dass der Herr trotzdem in seiner Gnade uns gebrauchen möchte und sein Werk tut. So viel zu dem, was auf den Weg gestreut wurde, was zertreten wurde und was die Vögel wegnahmen, bevor es seine Wirkung entfalten konnte.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.